SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Der lange Schatten über dem Sommermärchen Fußball-WM 2006 in Deutschland. Die Bundesanwaltschaft klagt 4 ehemalige Spitzenfunktionäre an. Die SBB habe von 1995 bis 2010 den Gleisunterhalt vernachlässigt, sagt die SBB. Wer war plus minus in dieser Zeit SBB-Chef? Richtig, Benedikt Weibel. Keine Selbstkritik diesbezüglich.
Nein.
Das Rendezvous-Gespräch. Dann, warum unser Russland-Korrespondent David Nauer sich in Tschetschenien kein Bild über Tschetschenien machen konnte, sondern erst daheim in Moskau. Und um 13 Uhr, er hat keinen besonders guten Ruf, der öffentliche Verkehr in Miami.
Ich habe, als ich hier angekommen bin, auch immer wieder gehört, der öffentliche Verkehr sei wahnsinnig gefährlich, da wird man überfallen. Aber nach gutem halben Jahr kann ich sagen, das stimmt also alles nicht. Die Geschichten werden meistens von Leuten erzählt, die den öffentlichen Verkehr selber gar nicht brauchen.
Wie kommt das? USA-Korrespondent Matthias Kündig nimmt uns heute mit auf eine Fahrt mit der Metrorail durch Miami. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Sommer, Sonne, Fußball, gute Spiele, gute Stimmung. Die Fußball-WM 2006 in Deutschland war toll. Vordergründig. Im Hintergrund allerdings scheint vieles vor der WM nicht wirklich sauber gelaufen zu sein. Nun geht die Schweizer Bundesanwaltschaft in die Offensive. Sie erhebt Anklage gegen 4 ehemalige Funktionäre und wirft ihnen Betrug oder Gehilfenschaft zu Betrug vor. Die Zeit eilt allerdings, es droht nämlich Verjährung. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Geheime Treffen, die nirgends protokolliert wurden, Gedächtnislücken, ein freigestellter Chefermittler, ein Bundesanwalt, der sich mit seiner Aufsichtsbehörde einen juristischen Kleinkrieg liefert, nachdem diese eine Disziplinaruntersuchung gegen ihn eröffnet hat. Der Verfahrenskomplex rund um die FIFA hat sich für die Bundesanwaltschaft zu einem veritablen Albtraum entwickelt. Jetzt versuchen die Ankläger des Bundes den Befreiungsschlag. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilt, hat sie in einem von 2 Dutzend laufenden Strafverfahren zum Thema Fußball Anklage erhoben. Sie wirft den 2 ehemaligen Funktionären des Deutschen Fußballbunds DFB, Horst Rudolf Schmidt und Theo Zwanziger, und dem ehemaligen Schweizer FIFA-Funktionär Urs Linsi Betrug sowie dem Ex-DFB-Funktionär Wolfgang Niersbach Gehilfenschaft zu Betrug vor. Fallen gelassen hat die Bundesanwaltschaft den Vorwurf der Geldwäscherei. Die 4 Angeklagten sollen das Aufsichtsorgan des DFB-Organisationskomitees für die Fußball-WM 2006 in Deutschland arglistig über den eigentlichen Zweck einer Zahlung getäuscht haben. Es geht um die Summe von 6,7 Millionen Euro, die nicht, wie gegenüber dem DFB behauptet, für die Auftaktveranstaltung der Fußball-WM verwendet worden sei. In Tat und Wahrheit habe der ehemalige Fußballprofi Franz Beckenbauer als Präsident des WM-Organisationskomitees mit dem Geld ein persönliches Darlehen zurückbezahlt, das er vom ehemaligen Chef von Adidas, Robert Louis Dreyfus, erhalten habe. Dreyfus lieh Beckenbauer die Summe von 10 Millionen Franken. Mit diesem Geld wiederum seien verschiedene Zahlungen an ein ehemaliges Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees in Katar getätigt worden, schreibt die Bundesanwaltschaft. Zu welchem Zweck habe sie nicht abschließend klären können. Nicht unter den Angeklagten befindet sich Franz Beckenbauer. Das Verfahren gegen ihn führe die Bundesanwaltschaft separat weiter, weil Beckenbauers Gesundheitszustand nach derzeitiger Prognose eine Teilnahme oder Einvernahme an einer Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht nicht zulasse. Gegen diese Abtrennung aber können die 4 jetzt Angeklagten Beschwerde einreichen. Ob es jemals zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ist unter anderem deshalb also fraglich. Denn im April 2020, also bereits in 9 Monaten, droht die ganze Angelegenheit zu verjähren.
Nun Nachrichten in der Übersicht mit Jonas Liniger. Zuerst China und Währung.
China hat darauf reagiert, dass die USA das Land offiziell als Währungsmanipulator eingestuft haben. Das US-Finanzministerium hatte zuvor erklärt, China beeinflusse den Wert seiner Landeswährung, um sich damit unfaire Vorteile im internationalen Handel zu sichern. Die USA zerstörten absichtlich die internationale Ordnung, heißt es in einem Leitartikel in der Zeitung der Kommunistischen Partei. China verweist auf angebliche Bestrebungen der USA, Regeln der Welthandelsorganisation einseitig abzuändern. Dieses Verhalten der USA führe zu internationaler Unsicherheit. Bei den jüngsten Protesten in Hongkong hat die Polizei 148 Personen festgenommen. Das sagte ein ranghoher Polizeiverantwortlicher zur Nachrichtenagentur AFP. Die Protestbewegung hatte für gestern zum Generalstreik aufgerufen. Dabei kam es erneut zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Tränengas ein, um die Demonstranten zu vertreiben. Aus Peking kam erneut eine Warnung an die Demonstranten. Die Volksbefreiungsarmee werde jeden Teil des chinesischen Territoriums verteidigen. Das antwortete ein Sprecher auf die Frage, ob China in Hongkong das Militär einsetzen wolle. Der chinesische Internetkonzern Tencent will Anteile des Musiklabels Universal Music Group kaufen. Derzeit liefen erste Verhandlungen über einen Anteil von 10%, teilte die französische Vivendi-Gruppe mit, der Universal aktuell gehört. Die Universal Music Group ist das weltgrößte Musiklabel und vermarktet Künstlerinnen wie Lady Gaga oder Taylor Swift. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat die Regierung Italiens kritisiert. Das neue Gesetz gegen private Rettungsschiffe könne die lebensrettende Arbeit von Nichtregierungsorganisationen behindern, teilt das UNHCR in Genf mit. Der italienische Senat hat gestern Abend beschlossen, das Strafmaß für Seenotretter deutlich zu erhöhen. Wer künftig unerlaubt mit Flüchtlingen und Migranten in italienische Hoheitsgewässer fährt, muss mit Geldbußen bis zu 1 Million Euro rechnen. Das neue Gesetz komme in einem Moment, in dem sich die europäischen Staaten aus der Seenotrettung weitgehend zurückgezogen hätten, so das UNHCR. 17 Staaten weltweit sind nicht mehr weit davon entfernt, dass sie kein fließendes Wasser mehr zur Verfügung haben. Zu diesem Schluss kommt das US-Forschungszentrum World Resources Institute in einem Bericht. Zu den Ländern gehören zum Beispiel Indien, Libyen, Israel, Libanon oder Saudi-Arabien. In diesen Ländern verbrauchten Landwirtschaft, Industrie und Gemeinden 80% des überhaupt verfügbaren Wassers. Folgen von Wasserknappheit können laut dem Bericht Hungersnöte, gewaltsame Konflikte oder Migration sein. Zum Teil heftige Gewitter sind in der Nacht und am Morgen über die Schweiz gezogen. 13.000 Blitze wurden in der Nacht registriert, wie SRF Meteo meldet. Einen dieser Blitze vermutet die Axpo hinter einer ordnungsgemäßen Schnellabschaltung des Kernkraftwerks Betznau 1 in der Nacht. Am Flughafen Zürich war die Gefahr von Blitzen heute Morgen so groß, dass während etwas mehr als einer Stunde die Mitarbeitenden das Außengelände des Flughafens nicht betreten durften. Und damit zum Wetterausblick. Mit zeitweise Sonnenschein steigen die Temperaturen auf schwülwarme 27 Grad. Im Laufe des Nachmittags und am Abend ziehen Regenschauer und teils heftige Gewitter mit Hagel- und Sturmböen auf. Morgen ist es wechselnd bewölkt und es gibt immer wieder mal Regenschauer und Gewitter bei Höchstwerten um 21 Grad im Norden und bis 25 Grad im Süden.
Kriege kann man mit Waffen führen, mit Panzern, Raketen, Bomben. Kriege kann man aber auch mit Zöllen führen und mit Währungen. Was zwischen den USA und China derzeit passiert, ist zwar noch nicht gerade ein Handelskrieg, aber doch immerhin ein veritabler Handelsstreit, der gestern einen neuen Höhepunkt erreicht hat. China hat nämlich den Wert seiner Landeswährung erstmals seit 11 Jahren unter die Marke von 7 Yuan je Dollar fallen lassen. Diese Marke galt unter Fachleuten lange als rote Linie, die die chinesische Notenbank nicht überschreiten würde. Der Schritt weckt nun Vermutungen, Peking könnte die Abwertung als Waffe im Handelsstreit mit den USA einsetzen, quasi als Reaktion auf Trumps Zölle auf chinesische Produkte, was China allerdings dementiert. Aimo Brunetti ist Volkswirtschaftsprofessor an der Universität Bern. Ich fragte ihn, Abwertung als Waffe, wie plausibel ist das?
Mir scheint es nicht unplausibel, dass nachdem Donald Trump jetzt noch eine weitere Verschärfung der Zölle gegenüber China verkündet hat, dass sich die chinesischen Behörden zumindest nicht wehren gegen eine gewisse Abwertung ihrer Währung. Also sie dementieren das ja, aber also es wäre nicht unplausibel aus meiner Sicht.
Wenn man zurückschaut in die Geschichte, ist das oft vorgekommen, dass man diese Abwertung als Waffe eingesetzt hat?
Ja, im Prinzip kann man natürlich versuchen, kurzfristig die inländischen Firmen zu stärken, indem man abwertet, die Exporte erleichtert. Das ist eigentlich ähnlich, wie wenn sie über Zölle arbeiten. Diese Art von Waffe wurde schon verwendet, häufig. Das schlimmste derartige Ereignis war in den 1930er Jahren im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise, als es einen wahren Abwertungswettlauf zwischen den Ländern gab, die versuchten, ihre inländischen Exportfirmen zu stärken. Das war verheerend längerfristig.
Also wenn man die Währung schwächer macht, dann werden die Produkte, die man ins Ausland verkaufen will, die werden billiger. Das tönt ja auf den ersten Blick ziemlich vielversprechend und auf den zweiten auch noch.
Ja, auf den ersten Blick, kurzfristig kann man versuchen, so die inländische Wirtschaft zu stärken. Das große Problem ist natürlich, dass das dann auf Kosten letztlich eines anderen Landes geht. Und die Frage ist, was das andere Land dann tut. Ich meine, man abwerten kann man, heißt, dass man einen relativen Preis verändert, also den Wechselkurs. Und wenn alle versuchen, gleichzeitig abzuwerten, dann gelingt die Abwertung nicht. Dann haben sie einfach eine extreme Überhitzung der Wirtschaft und keine positiven Effekte auf die inländische Wirtschaft.
Gibt es denn volkswirtschaftliche Grenzen bei der Entwertung einer eigenen Währung? Eine Limite.
Die Grenze ist wirklich, was auch die anderen tun. Wenn die anderen alle gleichzeitig auch versuchen abzuwerten, dann können sie rein logisch nicht abwerten. Also da gibt es Grenzen. Wenn die anderen Länder das nicht tun, dann ist es zu einem gewissen Grad natürlich möglich, die eigene Währung zu schwächen. Aber eben, es hängt völlig davon ab, was die anderen tun.
Eben, im Moment wissen wir von China, dass dort die Währung schwächer geworden ist, also wahrscheinlich eine Abwertung bewusst auch stattgefunden hat. Werden die anderen da mitziehen oder lassen sie sich nicht ein auf dieses Spiel?
Ja, das ist eben die große Frage. Die Gefahr ist natürlich, wenn große Länder wie China oder auch die USA ein solches Spiel beginnen, dass die anderen gezwungen sind, letztlich zu einem gewissen Grad nachzuziehen. Weil sonst haben sie natürlich eine starke Aufwertung ihrer eigenen Währung und eine Schwächung ihrer eigenen Wirtschaft. Das ist eben genau die Gefahr, dass dann ausgelöst wird eine kompetitive Abwertung, die niemandem etwas bringt und sehr viel schadet.
Wenn die anderen da mitziehen, wenn alle plötzlich entwerten, was passiert mit der Weltwirtschaft?
Also es vergiftet natürlich mal grundsätzlich das Klima sehr stark, weil jeder versucht auf Kosten des anderen letztlich seine eigene Wirtschaft zu stärken. Sie haben langfristig eben keinen Effekt, weil man nicht alle gleichzeitig abwerten können. Und gleichzeitig haben sie natürlich eine wahnsinnige Überhitzung der Wirtschaft, weil abwerten heißt letztlich, dass sie mehr Geld drucken müssen. Sie müssen eigentlich die Geldversorgung noch weiter ausdehnen. Die sind im Moment in der Weltwirtschaft ohnehin schon sehr, sehr stark, haben wir eine sehr starke Liquidität. Das wäre eine ganz schlechte Entwicklung.
Und das heißt, das Ganze für die Schweiz, da wird ja der Schweizer Franken wieder stärker und stärker und die SNB, die muss dann auch wieder intervenieren.
Ja, die Schweiz ist nicht in einer speziellen Situation, weil sie eben eine Weltwährung ist in einem kleinen Land, das sehr attraktiv ist, wenn es Turbulenzen gibt. Aus dem Grund ist das nicht eine kompetitive Abwertung, die man versucht zu erreichen, sondern man versucht zu verhindern, dass es eine übermäßige Aufwertung gibt. Und man sieht jetzt schon wieder, dass man Effekte hat auf den Schweizer Franken, dass die Schweizerische Nationalbank hier wieder wahrscheinlich gezwungen sein wird, wenn sich das verschärft, zu intervenieren.
Also wenn die SNB interveniert, dann ist das ein anderes Intervenieren, als wenn China interveniert, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, es ist insofern anders, als in der Schweiz geht es darum, wenn die Schweiz nicht intervenieren würde, man hätte einen sehr starken Zufluss von Geldern in die Schweiz, hätte man eine gewaltige Aufwertung des Schweizer Franken, die Exportindustrie mehr oder weniger ruinieren würde. Eine solche Situation haben China oder die USA, die sehr große Volkswirtschaften sind, nicht. Insofern ist es mehr eine Abwehrreaktion, als dass wir versuchen, bewusst unsere Exporte zu stärken in der Schweiz.
Also Sie gehen davon aus, dass im Moment jetzt gerade auch die SNB wieder am Intervenieren ist?
Das ist schwer zu sagen. Die SNB verkündet das auch nicht, ob sie das tut. Aber sagen wir, wenn sich die Situation verschärft, ist es ziemlich plausibel, dass sie das wie in der Vergangenheit auch wieder tun wird.
Das sagt Aimo Brunetti, er lehrt an der Universität Bern. Hier im Rendezvous nimmt gleich der ehemalige SBB-Chef Benedikt Weibel Stellung. Es geht um den Zustand der Gleise und Weichen. Und danach bei uns. Tschetschenien, was für ein glückliches Land. Auf den ersten gesteuerten Blick. Und Panalpina, das war's, letzte Generalversammlung mit der alten Crew. Künftig bestimmt man in Dänemark über den Schweizer Logistikkonzern. Die SBB habe die Gleise vernachlässigt, titelt der Blick heute und untermauert die Schlagzeile mit diesen Zahlen. 25% der Gleise seien in schlechtem Zustand, 13% sogar ungenügend, was zu Verspätungen führe. Ja, man habe in früheren Zeiten von 1995 bis 2010 den Unterhalt vernachlässigt, bestätigt den Blick jener Mann, der bei der SBB heute für Gleise, Weichen und Fahrleitungen zuständig ist. Die Vorwürfe zielen auf einen Mann, auf Benedikt Weibel. Er war von 1993 bis 2006 Chef der SBB. fragte Benedikt Weibel heute Vormittag. Hatten Sie als SBB-Chef den Unterhalt nicht im Griff?
Ja, ich würde zuerst eine andere Zahl noch nennen, die Sie nicht genannt haben. Es steht nämlich in dem Artikel, 14% der Verspätungen seien auf Infrastruktur zurückzuführen. Also 86% ist nicht Infrastruktur. Also es sind diese bekannten Stellwerkstörungen, es sind Fahrleitungsstörungen, es sind Rollmaterialstörungen. Also ich finde diese Argumentation, die stimmt von A bis Z überhaupt nicht. Man fixiert sich da auf ein RAM-Problem, das ich übrigens auch bestreite. Aber das Hauptproblem sind eben diese 86%, das hat mit Infrastruktur nichts zu tun.
Aber 14% sind immer noch 14% zu viel.
Ja, okay, es ist 14% zu viel. Sie werden nie null haben, also es ist in einem, würde ich doch sagen, in einem bescheidenen Ausmaß. Dann wird als Beispiel genannt Baselbrück. Die Verspätungen scheinen dort offenbar besonders groß zu sein. Ja, ich verstehe es nicht, oder? Weil da wir den Hauenstein-Tunnel, den haben wir zu meiner Zeit völlig saniert. Wir haben die Neubaustrecke, die ist erst seit 2005 in Betrieb. Wir haben den Lötschberg-Tunnel, Basistunnel, der ist noch neuer. Also das hat doch mit Infrastruktur einfach nichts zu tun.
Aber wenn man die Zahlen der SBB anschaut, dann ist das schon noch interessant. Man sieht nämlich, die Belastung des Schienennetzes hat seit 1995, also seit Ihrem Amtsantritt, stetig zugenommen. Der Unterhalt, also Schleifen, Fräsen, Schotterarbeiten und so weiter, der ging dabei um die Hälfte zurück in dieser Zeit. Wie erklären Sie sich das?
Das kann ich mir gar nicht erklären, diese Zahlen. Also die habe ich heute, ich habe diese Grafik gesehen, aber es geht auch am Problem vorbei. Weil das echte Problem ist, was sich abgespielt hat Ende 2004, anfangs 05, da wurde nämlich Bahn 2000 in Betrieb genommen. Und das hat alles verändert. Und was die SBB heute ist, der Erfolg von allem, das basiert auf dieser Bahn 2000. Da haben wir die Anzahl Züge um 13% erhöht. Es wurden insgesamt 135 Bauprojekte wurden realisiert, darunter eine Neubaustrecke. Und das heißt, dass von da an natürlich der Unterhalt massiv gestiegen ist wegen der Mehrbelastung und wegen all diesen neuen Infrastrukturvorhaben. Das ist das Problem und nicht das, was sich vorher abgespielt hat.
Aber eben Geld hatten Sie ja nicht endlos zur Verfügung. Hat man da einfach auch die Prioritäten falsch gesetzt? Ausbau um letztlich jeden Preis?
Ja, also der Ausbau war ein Entscheid des Volkes, Herr Leu. Ende 87 hat das Volk Bahn 2000 beschlossen. Nochmals, zum Glück haben wir Bahn 2000 gemacht. All das, was wir heute so gut finden, und es ist gut, das Schweizer Bahnnetz und das Schweizer Bahnangebot, das ist eigentlich auf Bahn 2000 letztlich basiert. Also das mussten wir machen, das war ein Auftrag des Volkes. Und natürlich die Mittel, die wir hatten für den Unterhalt, das war ja im ordentlichen Budget. Diese Budgets waren übrigens getrennt für den Ausbau, für den normalen Unterhalt. Und da haben wir mit dem Bund immer sehr, sehr harte Verhandlungen geführt. Und das haben wir auch immer ausgeschöpft, diese Budgets.
Also wenn ich Ihnen zuhöre, dann höre ich keine Selbstkritik diesbezüglich.
Nein.
Obwohl Ihr Nachfolger Andreas Mayer gesagt hat, er habe bezüglich Unterhalt eine marode Firma übernommen.
Also, das muss ich sagen, das ist eigentlich schon das Rufschädigend. Wir hatten im 06 noch das ganze Kader der SNCF, der französischen Staatsverwaltung bei uns, die hatten 2 Tage ein Seminar gemacht. Und ich erinnere mich einfach, wie die gesagt hat, der Zustand des Bahnnetzes in der Schweiz, das ist im Vergleich mit Frankreich, ist das unglaublich. Also ich bestreite das einfach, abgesehen davon, wissen Sie, ich bin jetzt 12,5 Jahre weg. Und ich habe es leid, da immer noch Rede und Antwort zu stehen für solche Sachen. Das sind ja Urzeiten.
Das sagt der ehemalige SBB-Chef Benedikt Weibel im Rendezvous-Interview 11:01. Und nun nach Tschetschenien. Die russische Teilrepublik wird von Ramzan Kadyrov autoritär regiert. Unter seiner Herrschaft werden Homosexuelle in Tschetschenien regelrecht gejagt. Verschleppung, Folter von Regimekritikern sind an der Tagesordnung. Ich bin jetzt verbunden mit David Naue in Moskau. Sie waren ja kürzlich in Tschetschenien auf einer organisierten Journalistenreise. Wie war das so?
Es war, sagen wir mal, schwierig. Eigentlich hatte man uns ein Interview eben mit Ramzan Kadyrov, dem Republikchef, versprochen. Doch dieses Interview fiel dann ohne Begründung aus. Und stattdessen wurde unsere Journalistengruppe durch die Republik gefahren. Man hat uns Museen gezeigt, einen nigelnagelneuen Tourismuskomplex in den Bergen und auch Schießübungen von Spezialeinheiten. Und dabei wurden wir stets begleitet von mehreren Herren, die man durchaus auch als Aufpasser bezeichnen könnte.
Hatten Sie denn nie die Möglichkeit, sich frei zu bewegen in diesem Land?
Doch, das schon. Ich blieb einen Tag länger in Tschetschenien, was die Aufpasser aber offenbar etwas irritiert hat. Sie haben mir nämlich dann ziemlich klar gemacht, dass sie ein Auge auf mich behalten werden. Also ganz frei habe ich mich nicht gefühlt in dieser Zeit. Aber ich hatte schon die Gelegenheit, die Hauptstadt Grosny zu erkunden. Diese Stadt ist in den Kriegen gegen die russische Zentralmacht komplett zerstört worden. Und inzwischen sieht man von diesen Zerstörungen aber überhaupt nichts mehr. Grosny glänzt. Es gibt ein Hochhausviertel, es gibt lebendige Parks mit vielen Blumen, Restaurants. Die Menschen sind sehr freundlich und zum Teil auch wirklich stolz auf ihre Stadt. Manche loben sogar ausdrücklich Republikchef Kadyrov. Bei anderen Gesprächspartnern dann aber hatte ich schon das Gefühl, dass sie sehr vorsichtig sind, wenn sie reden.
Jetzt mit etwas Distanz, was bleibt an Eindrücken, an Feststellungen, Gewissheiten?
Es bleibt etwas zurück, was wir Journalisten nicht gerne haben, nämlich das Gefühl, dass wir nicht alles gesehen haben, dass wir nur die Fassade gesehen haben. Zweifellos ist viel wieder aufgebaut worden in Tschetschenien und es hat mich wirklich überrascht, wie proper Grosny wirkt. Und das ist ja auch wirklich eine Realität. Aber gleichzeitig, wie gesagt, bleibt dieses Gefühl nicht hinter die Fassade geblickt zu haben. Ich weiß natürlich, dass es ein anderes Tschetschenien gibt, ein düsteres, ein abgründiges Tschetschenien, eines, das eben schwer zugänglich ist. Und dieses Tschetschenien blieb mir verborgen, obwohl ich vor Ort war.
Und eben um diese tschetschenischen Abgründe zu sehen, mussten Sie zurück nach Moskau, wo Sie eben den letzten aktiven Menschenrechtler Tschetscheniens getroffen haben. Hier ist Ihr Beitrag, David Nauer.
Sein Schicksal hat viele Menschen aufgewühlt in Russland. Über ein Jahr saß Oyub Titiev in einem tschetschenischen Gefängnis, weil die Polizei bei ihm Marihuana gefunden hatte. Die Droge war ihm offensichtlich untergeschoben worden. Titiev, ein gläubiger Muslim und aktiver Sportler, hat nie etwas mit Rauschgift zu tun gehabt. Verurteilt wurde er trotzdem zu 4 Jahren Haft, dann aber unerwartet auf Bewährung freigelassen. Er selber sagt, es hätte schlimmer kommen können. Sehen Sie, Titiev zeigt auf ein Foto von Natalia Estemirova, das auf seinem T-Shirt prangt. Sie war seine Vorgängerin als Leiterin des Tschetschenienbüros der Menschenrechtsorganisation Memorial. Estemirova wurde 2009 brutal ermordet. Auch mit mir, sagt Titiev, hätte so etwas passieren können. Oyub Titiev ist immer ein Kämpfer gewesen. Er hat Ringkampf trainiert und Gewichtheben. Seit 17 Jahren arbeitet er für Memorial. Jetzt, 61-jährig, sitzt er im Moskauer Hauptquartier der Menschenrechtsorganisation und spricht mit seiner leisen Stimme, die so gar nicht zu diesem mutigen Mann passen will. Wir mussten unser Büro in Tschetschenien schließen. Ich kann nicht guten Gewissens einen Mitarbeiter dorthin schicken, weil ich nicht weiß, ob er wieder zurückkommt. Auch ich bin nicht sicher in Tschetschenien. Die Teilrepublik im Nordkaukasus ist, was Menschenrechte betrifft, ein schwarzes Loch. 2 Kriege hat Russland geführt, um das Gebiet unter Kontrolle zu behalten. Später setzte der Kreml Ramzan Kadyrov als Statthalter ein. Die informelle Abmachung: Kadyrov ist loyal gegenüber Moskau, er darf dafür uneingeschränkt herrschen. Oyub Titiev sagt, vor meiner eigenen Festnahme habe ich mich mit dem Schicksal von 27 Männern beschäftigt. Sie wurden vor gut 2 Jahren verhaftet. Es gibt Zeugen, die gesehen haben, wie die Männer im Gefängnis umgebracht wurden. Die mutmaßliche Ermordung von 27 Gefangenen ist nur eines von vielen monströsen Verbrechen, das tschetschenischen Sicherheitskräften angelastet wird. International Aufsehen erregt haben auch Berichte über die brutale Verfolgung von homosexuellen Männern. Und jeden Tag gäbe es neue Meldungen über ungesetzliche Festnahmen, sagt Oyub Titiev. Verfolgt werden vermeintliche Islamisten, Gegner von Republikchef Kadyrov, aber auch völlig zufällige Opfer. Titiev erzählt.
In der Isolation war ich 3 Monate.
Ich saß ein Jahr und drei Monate im Gefängnis. Durch meine Zelle wurden insgesamt 9 andere Gefangene geschleust. 3 davon haben wirklich etwas verbrochen, die anderen waren völlig unschuldig. Gewaltherrschaft und Willkür, das ist das Bild, das Titiev von Tschetschenien zeichnet. Ein Bild, das die modernen Glasfassaden der Hauptstadt Grosny kaschieren, das aber auch durch eine dicke Schicht von Angst verdeckt wird. Diese Angst hat alles durchdrungen. Niemand in Tschetschenien wird offen und ehrlich mit ihnen reden, sagt Titiev. Er selber hofft, dereinst in seine Heimat zurückkehren zu können. Bis auf Weiteres aber bleibt er in Moskau. Weil er nur auf Bewährung freigelassen wurde, muss Titiev sich regelmäßig bei der Polizei melden, als wäre er nicht ein Menschenrechtler, sondern ein Verbrecher.
So lang oder besser so kurz hat heute Morgen die außerordentliche Generalversammlung beim Basler Logistikunternehmen Panalpina gedauert. Dann war die Übernahme von Panalpina durch den dänischen Konkurrenten DSV definitiv geregelt. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim über das Ende eines schweizerischen Logistikpioniers.
Von Basel aus steuert Panalpina ihre internationalen Warenströme. Güter von A nach B zu transportieren, reiche heute allerdings nicht mehr, erklärte Panalpina-Chef Stefan Karlen im vergangenen Jahr in der Sendung «Tagesgespräch».
Von Hafen zu Hafen, Flughafen zu Flughafen, das ist sicher das traditionelle Geschäft. Das kann heute eigentlich jeder machen. Wo wir uns differenzieren wollen, ist einfach mit den Zusatzleistungen, die wir dort den Kunden offerieren.
Panalpina holt beispielsweise die Güter direkt in den Fabrikhallen ab und erledigt gleich auch die Zollformalitäten. Zudem haben sich die Basler darauf spezialisiert, verderbliche Waren zu befördern.
Es ist eine gewisse Kompetenz, die wir uns aufgebaut haben. Es ist natürlich der Druck da, dass man sehr effizient schafft, sehr schnell schafft, weil verderbliche Waren, die darf man natürlich so wenig wie möglich zwischenlagern.
Deshalb setzt Panalpina auf die eigene Flugzeugflotte. Inzwischen ist die Luftfracht das wichtigste Standbein für den Konzern, gefolgt von der Seefracht. Und genau deshalb haben die Dänen ein Auge auf die Schweizer geworfen. DSV ist vor allem beim Warentransport auf der Straße stark. Panalpina ergänzt also DSV. Vereint wird das neue Unternehmen rund 60'000 Angestellte beschäftigen und zu einem der weltweit grössten Logistikfirmen. Und Grösse ist, was in der Branche zählt, sagt DSV-Chef Björn Andersen.
We have seen every time we have combined ourselves with somebody else, we have become much stronger. The profitability of our company has been stronger. We've been able to create more jobs.
DSV ist in den vergangenen 20 Jahren stark gewachsen. Vor allem, weil es laufend andere Unternehmen aufgekauft hat. Jetzt auch Panalpina. Die bisherige Grossaktionärin von Panalpina, die Ernst-Göhner-Stiftung mit Sitz in Zug, wird auch in Zukunft grösste Eigentümerin des dänisch-schweizerischen Logistikunternehmens sein. Die Entscheide werden aber künftig in Dänemark getroffen. Damit endet die gut 60-jährige Ära von Panalpina als selbstständiges Unternehmen. Eine Ära, die von zwei Namen geprägt ist. Da ist Gerhard Fischer langjähriger Patron. In seine Zeit fallen der grosse Ausbau des internationalen Netzwerkes von Panalpina, aber auch die dunklen Zeiten. Zu Beginn der 2000er Jahre hatte das Unternehmen in Nigeria Schmiergelder gezahlt. Daraufhin geriet Panalpina in den USA in die Kritik. Es folgte ein Vergleich mit den US-Justizbehörden. Die Scherben kehren musste Monika Ribar. Die heutige Verwaltungsratspräsidentin der SBB führte den Logistikkonzern von 2006 bis 2013 als Chefin. Monika Ribar schilderte die Ereignisse 2012 so.
Wir haben natürlich in dieser Zeit, wo das war, wo wir da ziemlich im Rampenlicht gestanden sind, haben wir viel Geschäft verloren. Weil Kunden aber einfach gesagt haben, wir können in dieser Zeit nicht mit euch arbeiten. Das ist natürlich etwas, was uns wehtun hat, was wir gespürt haben.
Und letzten Endes kostete der Schmiergeldfall Panalpina über 300 Millionen Franken. Monika Ribar, sie war übrigens eine der ersten Frauen an der Spitze eines Schweizer Grossunternehmens, musste sich lange mit dem Aufräumen beschäftigen. Später kämpfte Panalpina noch mit Informatikproblemen. Erst in jüngster Zeit hat das Unternehmen wieder Fahrt aufgenommen. Deshalb wollte die Ernst-Göhner-Stiftung auch lange nichts von einer Übernahme durch DSV wissen, bis das Angebot der Dänen zu verlockend war.
Kapitel geschlossen. 13 Uhr hier gleich, Rendezvous mit Miami. Wir fahren Zug und das will etwas heißen. Im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Jonas Liniger.
Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen 4 ehemalige deutsche Fußballfunktionäre. Sie wirft ihnen Betrug oder Gehilfenschaft zu Betrug vor im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Konkret geht es um eine Zahlung von WMOK-Präsident Franz Beckenbauer von rund 6,7 Millionen Euro, die über ein Schweizer Anwaltsbüro floss. China wirft den USA vor, die Regeln der Welthandelsorganisation einseitig abändern zu wollen. Die USA zerstörten absichtlich die internationale Ordnung, heißt es in einem Leitartikel in der Zeitung der Kommunistischen Partei. Zuvor hatten die USA China offiziell als Währungsmanipulator eingestuft. In der Nacht und am Morgen sind zum Teil heftige Gewitter über die Schweiz gezogen, begleitet von tausenden Blitzen. Einer dieser Blitze vermutet die Axpo hinter einer ordnungsgemäßen Schnellabschaltung des Kernkraftwerks Betznau 1 in der Nacht. Und am Flughafen Zürich war die Gefahr vor Blitzen heute Morgen so groß, dass während etwas mehr als einer Stunde die Mitarbeitenden das Außengelände des Flughafens nicht betreten durften.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.